Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Weltkirche aktuell. Heute dreht sich auch bei uns alles um das Pfingstfest, ein Fest, mit dem auch viele Gläubige wenig anfangen können. Vielleicht ist das so, weil hier der Heilige Geist im Mittelpunkt steht, also etwas, was man schwer erfassen und begreifen kann. Dabei heißt es in der Heiligen Schrift: Wer in enger Verbundenheit mit dem Heiligen Geist sein Christsein gestaltet, der wird ähnliche Werke vollbringen, wie Jesus sie auf Erden vollbracht hat. Ja, vielleicht sogar noch größere. So heißt es in Johannes Kapitel 14, Vers 12. Wer aber ist der Heilige Geist und wie können wir ihn herabrufen? Darüber werden wir im ersten Teil unserer Sendung einen Vortrag des Palutinerpaters Hans Buob hören und am Ende der Sendung spricht zu diesem Thema noch einmal der im vergangenen Jahr gestorbene Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meißner, ein guter Freund von Kirche in Not. Dieses Interview wurde im Jahr 2005 aufgezeichnet. Die Fragen stellte Michael Rack.
Liebe Freunde, wir haben letztes Mal begonnen, uns Gedanken zu machen über dieses Geheimnis der Kirche. Ich habe Ihnen gesagt am Anfang, die Kirche hat eine außen sichtbare Form, nämlich die sind wir, gegründet auf den Felsen Petri. Wir sind sichtbar. Jeder kann sehen, wie wir uns verhalten. Aber die Kirche hat vor allem eine inwendige Seite und von der möchte ich eigentlich bei diesen verschiedenen Vorträgen sprechen. Zuerst einmal heute den Gedanken, den wir von der geheimen Offenbarung kennen. Der Geist und die Braut sagen, komm. Das heißt, der Geist und die Braut rufen Christus. Der Geist und die Braut. Die Braut ist in der Erstform der Kirche Maria. Sie ist ja das Urbild der Kirche, die Ersterlöste. Aber was wir von Maria sagen, sagen wir von der Kirche. Das können wir nicht auseinandernehmen. Also der Geist und die Kirche, die Braut Christi, sie rufen Christus. Und immer werden wir feststellen, bei allen großen Heilsereignissen ist es immer der Geist und die Braut. Bei der Verkündigung der Geist und die Braut, Maria. Nicht? Am Ende der Apokalypse, der Geist und die Braut, der Geist und die Kirche, sie rufen, komm Herr Jesus. Ja. Nun, der Heilige Geist drückt sich in seiner einfachsten Form und seiner gewöhnlichsten Form im Gebet aus. Und er macht sich im Gebet vernehmbar. Johannes Paul II. Sagt, es ist schön und es ist heilsam, daran zu denken, dass wo immer man in der Welt betet, der Heilige Geist, der belebende Atem des Gebetes gegenwärtig ist. Das heißt, das ist eine gewöhnliche Form, eine einfache Form, wie der Geist in den einzelnen Gliedern des Leibes Christi wirkt, wenn sie beten. Das ist das, was auch Paulus sagt. Der Geist tritt für uns ein, wenn wir nicht mehr richtig beten können, mit unaussprechlichen Seufzern. Und nur im Heiligen Geist können wir sagen, Herr Jesus. Ja? Also das ist das, was hier gemeint ist. Die gewöhnliche Form, die ganz einfache Form, wie der Heilige Geist gegenwärtig ist, erfahrbar ist, ist in meinem und unserem Beten. Das muss uns mal bewusst sein. Sobald ich ernsthaft mit Gott in Verbindung trete, ist der Geist Gottes in mir wirksam. Ist er gegenwärtig, er betet in mir. Das Gebet bleibt, kann man sagen, immer die Stimme all derer, die scheinbar keine Stimme haben. Also von all denen, ja, werden wir alle sein, ein Großteil von uns, nicht, die wir keine Möglichkeit haben, jetzt in der Öffentlichkeit Gott zu verkünden oder sonst etwas, sondern wir leben unser Leben mit Christus, unseren Alltag. Wir leben unser Nazareth, so wie Jesus die 30 Jahre, einfach indem wir den Willen des Vaters erfüllen in unseren Aufgaben, in all dem, was wir tun und sagen. Ja? Und so, wenn wir beten, die wir vielleicht äußerlich jetzt, wie gesagt, keine Möglichkeit haben, Gott zu verkünden im äußeren Bereich, wenn wir beten, es ist die Stimme derer, die keine Stimme haben. So kann man es ausdrücken. Aber dieses Gebet hat mehr Macht, hat mehr Wirksamkeit, weil der Geist in uns betet, als vielleicht einer, der verkündet, ohne dass er betet. Und wenn diese seine Verkündigung Wirkung hat, dann nur aufgrund derer, die keine Stimme haben. Das heißt, die nicht im öffentlichen Bereich auffallen, aber in der Stille, in der Anbetung Gottes sind, im Herzen, ganz mit Gott leben. Sie ermöglichen die Gnade des Glaubens. Und in dieser Stimme derer, die keine Stimme haben, also in ihrem Gebet, erscheint immer jener laute Schrei, der uns vom Hebräerbrief, nämlich von Christus her, eigentlich bekannt ist. Im Hebräer 5,7, als Jesus in seinen Erdentaten noch lebte, hat er mit lautem Rufen und Schreien zu dem gerufen, der ihn vom Tode retten konnte. Und er ist um seiner Frömmigkeit worden, erhört worden. Nicht? Er, ganz und gar im Verborgenen, hat zu dem geschrien. Das ist ein wunderbarer Ausdruck. Und er ist erhört worden. Ja? Ist ein wunderbarer Ausdruck für das Wirken im Gebet. Ja, unbekannter Glieder der Kirche, äußerlich unbekannter Glieder der Kirche. Also wir sollten unser Beten nicht unterschätzen, unser Leben mit Gott im Alltäglichen nicht unterschätzen. Es ist dieses Wirken des Geistes in uns. Und er setzt Christus in unserem Tun gegenwärtig, sodass unser Tun, unser ganz alltägliches Tun, das Tun Jesu in Nazareth ist, also heilbringend. Der Heilige Geist ist also das Geschenk, das zusammen mit dem Gebet in das Herz des Menschen kommt. Und darin zeigt der Heilige Geist sich zuerst vor allem als das Geschenk, das sich unserer Schwachheit annimmt. Denken Sie an den Römerbrief 8,26, wo Paulus schreibt, denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wer auf der Welt hat jetzt mein Gebet am nötigsten, damit er zum Glauben findet, dass er mit der zum Sinn des Lebens findet, nämlich zu Gott. Nicht? Wir wissen nicht, warum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein, mit Seufzen, dass wir nicht in Worte fassen können. Also es ist ein wunderbarer Text. Nicht? Mein Beten, das nutzt der Geist, er ist darin gegenwärtig. Und er kanalisiert es, könnte ich mal sagen, diese Gnade des Heiles zu den Menschen, die es jetzt brauchen, die vielleicht in einer Not sind. Der Heilige Geist verleiht also unserem Beten eine göttliche Dimension. Das ist die Frage, bin ich mir als Glied des Leibes Christi, bin ich mir dessen bewusst? Bin ich mir dessen bewusst als Kirche, als dieser fortlebende Christus? Eine göttliche Dimension. Auch wenn mein Beten noch so erbärmlich ist, dass ich vielleicht immer wieder kämpfe mit meinen Gedanken und mit so weiter. Aber ich weiß, Herr, ich will da sein. Ich will bei dir sein. Du bist mir jetzt das Wichtigste. Alles andere ist jetzt nicht wichtig für mich. Du. Und dass ich meine Armut, deshalb sagt der Paulus, nicht, dass wir in unserer Schwachheit oft nicht wissen, wie wir richtig beten sollen. Nicht? Der Geist tritt für uns ein. Das Beten hört nicht auf, auch wenn meine Gedanken spazieren gehen und ich sie dauernd zurückholen muss. Das Gebet hört nicht auf. Der Geist betet in uns weiter. Also nicht aufhören, nicht abkürzen, weil ich mir so schwer tue im Moment. Dann erst recht. Das ist eine göttliche Dimension unseres Betens. Im Römerbrief 8,27 schreibt Paulus, denn Gott weiß, der die Herzen erforscht, was die Absicht des Geistes ist. Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Er, der Geist. Johannes Paul II. Sagt, inmitten von Enttäuschungen, aber auch von Hoffnungen in unserer Zeit, bleibt die Kirche dem Geheimnis ihrer Geburt treu. Inmitten von Enttäuschungen und Hoffnungen in unserer Zeit, bleibt die Kirche dem Geheimnis ihrer Geburt treu. Und das war der Pfingstsaal, das Geheimnis der Geburt. Nämlich, ich will wieder sagen, aus Maria, durch Heiligen Geist. Denn sie war mittendrin. Sie, die schon bereits Kirche ist. Das ist etwas Wunderbares. Denn es ist geschichtliche Tatsache, dass die Kirche am Pfingsttag aus dem Pfingstsaal ausgezogen ist. Sie haben den Heiligen Geist bekommen und sofort gehen sie nach außen, Petrus predigt und die anderen ziehen in alle Welt und kommen immer wieder zurück. Ja? Sind aus dem Pfingstsaal ausgezogen. Das ist das Ursprungsprinzip der Kirche, der Pfingstsaal, dass immer wieder sich versammeln, wo der Geist in uns wirkt, uns wieder ausrüstet, auf die Fürbitte Mariens, nicht die Königin der Apostel im Pfingstsaal, um dann wieder hinauszugehen und wirksam zu sein, eben dorthin, wo Gott jeden Einzelnen hingestellt hat. Man kann in gewissem Sinn auch sagen, dass die Kirche eigentlich überhaupt nie aus dem Pfingstsaal herausgegangen ist, dass sie ihn nie verlassen hat. Denn das Pfingstgeschehen gehört nicht der Vergangenheit an. Das ist nicht etwas, es war einmal. Sondern die Kirche ist immer im Pfingstsaal. Sie trägt diesen Geist Gottes in ihrem Herzen. Sie verweilt im Gebet wie die Apostel zusammen mit Maria, der Mutter Christi. Und die Kirche bittet unaufhörlich um das Kommen des Heiligen Geistes. Bei allem, wo Glieder der Kirche beten, wo sie miteinander beten, erst recht, wo sie miteinander Gottesdienst feiern. Also den Höhepunkt, nämlich des Opfers Christi. Und diese Einheit der betenden Kirche mit der Mutter Christi gehört zum Geheimnis der Kirche von Anfang an. Schauen Sie, das ist etwas, einfach etwas wunderbar Tragendes. Dass ich weiß, als Glied dieses Leibes Christi, überall auf der Welt, gibt es jetzt Menschen, die beten, die der Geist, in denen der Geist Gottes jetzt wirkt, in denen Heil geschieht und durch sie in der Welt. Und ich bin immer mit ihnen angeschlossen, so wie die Organe eines Leibes immer auch profitieren von den anderen Organen, die intakt sind, die also mit dem Kopf in Verbindung sind und wo alles funktioniert, nicht? Wir leben, die Organe leben voneinander. Das Herz kann nicht sagen, du Niere, du interessierst mich überhaupt nicht. Nicht? Dann wird die Niere sagen, das werde ich dir gleich mal zeigen. Ja. Schauen Sie, und das ist das Wunderbare. Wir sind immer mit allen verbunden auf der ganzen Welt. Wir sind ja ein Leib in Christus, die jetzt im Gebet sind. Oder vielleicht im Leiden sind wie Christus, um des Herrn willen, verfolgt sind wie der Herr. Die wie Jesus in Nazareth jetzt in der Arbeit sind, um des Herrn willen, die also seinen Willen tun wollen. Wir sind mit ihnen allen verbunden. Wir sind unaufhörlich mit ihnen im Pfingstsaal. Es ist dauernd das Herabrufen des Heiligen Geistes. Das ist doch etwas Herrliches. Deshalb, wo wir Kirche leben, sind wir nie einsam. Deshalb das Wort von Papst Benedikt. Wer glaubt, ist nicht einsam. Im Kirchendekret 63 des Konzils heißt es, die Kirche wird, indem sie Maria geheimnisvolle Heiligkeit betrachtet, ihre Liebe nachahmt, auch selbst Mutter und bewahrt in Nachahmung der Mutter ihres Herrn in der Kraft des Heiligen Geistes jungfräulich einen unversehrten Glauben, eine feste Hoffnung und eine aufrichtige Liebe. Also indem jeder, das geht jetzt, die Kirche sind wir, die Glieder des Leibes, wir Maria betrachten. Denn sie ist das Urbild der Kirche. Darin in ihr sehen wir, wer wir heute sind, wie der Geist Gottes in uns Christus hervorbringt für die Welt. Ja? Umso mehr werden wir wachsen im Glauben, in der Hoffnung, in der sieghaften Hoffnung auf den Sieg Christi und auch vor allem in einer aufrichtigen Liebe, Bruderliebe auch. Ja. Also, auch die Kirche ist Jungfrau, sie ist Braut Christi. Und da sie das treue Wort, das sie dem Bräutigam gegeben hat, bewahrt, ist sie diese Braut Christi. Und dieses treue Wort haben wir wieder in Maria gesehen bei der Verkündigung, dieses Ja. Und die Kirche ist immer wieder aufgerufen, auf Maria zu schauen, auf das Urbild der Kirche, um es nachzuahmen. Nämlich auch dieses Ja zu sprechen zu dem, was Gott will in meinem Leben. Damit Christus in mir immer tiefer Fleisch annehmen kann, ich sag's mal so. Immer mehr Mensch werden kann in mir und durch mich geboren wird in die Herzen der Menschen. Und so ruft unaufhörlich der Geist und die Braut, komm, Herr Jesus. Und das Gebet der Kirche ist diese ununterbrochene Bitte, in der der Geist selbst für uns eintritt. Das einmal einfach dieser Gedanke, dem wir ja in der geheimen Offenbarung begegnen, der Geist und die Braut rufen Maranatha. Also es ist immer der Geist und die Kirche, nicht die Kirche für sich, nicht der Geist für sich. So wie der Geist durch die Menschennatur Jesu gehandelt hat. Denn erst nach der Taufe im Jordan, erst als der Heilige Geist auf Jesus herabkam, hat dieser Geist durch die Menschennatur Jesu Göttliches gewirkt. Jesus hat ja bei seiner Menschwerdung die Gottheit ja abgestreift, wie es heißt im Philipperbrief. Das heißt, er blieb natürlich Gott und ist es auch, aber er hat die göttlichen Fähigkeiten, Eigenschaften nicht in Anspruch genommen, sondern er hat ganz genau gelebt wie ein Mensch, sogar versucht wie wir. Aber nach der Taufe im Jordan, als der Heilige Geist auf ihn herabkam, hat der Heilige Geist durch seine Menschennatur gewirkt. Jetzt wirkt er Wunder. Jetzt geschieht durch ihn Unwahrscheinliches, was vorher nicht war. Der Geist ist es, der durch seine Menschennatur gewirkt hat. Und so ist es jetzt auch der Geist wieder und die Braut, die Kirche, die ja der fortlebende Leib Christi ist. Verstehen Sie? Wieder ist es der Geist, der durch diese Kirche Göttliches wirkt. Die menschliche Natur ist immer begrenzt. Wir, in die Kirche, in ihrer äußeren Gestalt, wir sind Menschen mit Grenzen, mit Sünden, mit Erbärmlichkeit. Aber die Wirkweise durch uns ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und so wird Christus immer nur so in die Welt kommen, wird Glaube möglich werden in den Herzen der Menschen, wie wir zusammenwirken, wie das Pfingstereignis unser Leben ist, das Leben der Kirche. Dass wir das einmal verstehen, dass Prinzip des Anfangs der Kirche, Pfingstzahl, ist das Prinzip des Wachstums. Nicht? Und das ist das, was ich jetzt versucht habe, Ihnen ein bisschen zu erklären. Und nun möchte ich überleiten zu dem großen Thema, das wir jetzt in verschiedenen Abschnitten miteinander betrachten und versuchen Sie einfach immer wieder den roten Faden beim jeweiligen Vortrag wieder zu finden. Denn ich kann nicht jedes Mal alles wiederholen, nämlich das Geheimnis der Kirche. Das heißt, dieses Inwendige des Leibes Christi, das Inwendige dessen, was Kirche ist. Die Lehre über die Kirche ist kein Thema zweiten Ranges, sondern sie ist ein Thema, das zum Gottesthema gehört. Sie hören ja immer wieder Worte wie Christus ja, Kirche nein. Wissen Sie, das ist ein Widersinn in sich. Ich sage, Christus ja, Christus nein. Denn der Leib, die Kirche ist der Leib Christi, ist die ganze Fülle Christi. Wie kann ich sagen, Christus ja, Kirche nein? Das ist ein Unsinn. Ein Unsinn in sich, ein Widersinn. Die Kirche gehört zum Thema Gottes. Im Gotteslob 248, da singen wir ja ohne Schwierigkeiten, da schreitet Christus durch die Zeit in seiner Kirche Pilgerkleid. Und dieses Pilgerkleid, das wir sind, äußerlich, wir Menschen mit unseren Grenzen, ist halt oft saumäßig verstaubt und schmutzig zerrissen. Und daran ärgert sich die Welt oft. Verständlich. Weil sie nicht mehr durchkommt zum Geheimnis. Deshalb zwei Dinge sind für die Menschen heute im Blick auf die Kirche anstößig. Einmal, diese Welt schreckt zurück vor dem Heilsanspruch der Kirche. vor dem Heilsanspruch der Kirche. Das heißt, das Heil von Christus her erfährt die Welt durch die Kirche. Nicht an ihr vorbei. Nicht ohne die Kirche. Das ist ein Heilsanspruch, der die Welt zurückschreckt. Deshalb wird uns vorgeworfen, ihr seid eingebildet, nicht? Also das ist ja unmöglich, nicht intolerant und so weiter. Wir müssen uns das als Kirche gefallen lassen. Was wollen sie dagegen tun? Aber es schreckt die Menschen, nicht, dass da, ja, äußerlich gesehen, eine Gruppe von Menschen, also die Kirche, wir, vom Papst angefangen bis zum jedem Getauften und Gefirmten, dass wir diesen Heilsanspruch haben und so vor die Welt treten. Nicht? Also in der Kirche schreitet Christus durch die Zeit und zwar als Heilsbringer. Jesus ist ja nicht nur Heilsverkünder durch die Verkündigung des Wortes, sondern ist auch Heilsbringer. Und das geschieht durch die Sakramente. Das geschieht vor allem durch das Sakrament der Kirche. Wie ich es Ihnen vorher schon erklärt habe, wenn wir im Gebet sind, wie dann der Geist in uns heil wirkt, durch uns irgendwo in der Welt, wo wir es gar nicht wissen. Also es gibt kein Heil, das nicht durch die Kirche geschenkt wird. Und das ist natürlich etwas, wo die Welt erschrickt, also wo sich anstößt. Es ist menschlich verständlich, dass Gott durch die Begrenztheit des Menschlichen das unbegrenzte Heil schenkt. Nicht, da ahnen wir etwas vom Geheimnis der Kirche. Sie ist sein Leib. Und diese Welt, zweitens, die stößt sich natürlich an der Schäbigkeit des Pilgergewandes dieser Kirche, an den Schwächen der Glieder. Denn sie ist eine Kirche von Sündern. Und jeder von uns, da braucht keiner rot werden, wenn er ehrlich ist, muss sagen, wie Johannes im ersten Brief schreibt, wir haben gesündigt. Schauen Sie, und deshalb ist das Bußsakrament so wichtig, dass wir uns immer wieder, auch bei geringeren, wie wir so schön sagen, wofür aber Christus genauso durch das Leiden musste, ja, bei geringeren Sünden, dass wir es vernichten lassen im Sakrament der Buße, im Tod Jesu, um neu das Leben der Auferstehung zu bekommen. Damit wir wieder ganz Kirche sein können, dass er wieder durchlässig ist und unsere menschlichen Begrenztheiten, seine Gnade nicht behindern. Schaut, und das ist eine gewaltige Verantwortung, die wir alle als Leib Christi haben. Meine Sünde, meine Wurstigkeit im religiösen Leben ist keine Privatsache mehr. Davon hängt das Heil und Unheil von Menschen ab. Denn das Heil geht nicht ohne die Kirche in die Welt. Und die Kirche sind wir. Also die Kirche ist diese Braut Christi, die mit dem Geist nach Jesus ruft und Jesus in die Welt bringt. Und so wie es schon der Ezechiel geschaut hat, der Prophet, er, der Bräutigam, hat diese Braut, die schon als kleines Kind im Blute zappelte, erwählt und hat sie mit ewiger Liebe geliebt. Das ist ein Bild, das Ezechiel bringt, nicht? Wo das Kind, das geboren wird, auf dem Feld ausgesetzt wird und er kommt vorbei und sagt, ich will, dass du lebst. Ich werde Ihnen einmal das versuchen, in den nächsten Vorträgen aufzuzeigen, diese wunderbare Beziehung des Alten und Neuen Testamentes. Wenn Sie, Kardinal Ratzinger hat schon gesagt, jede Gestalt des Alten Testamentes findet sich wieder im Neuen Testament als erfüllt. Das Alte, im Alten Testament sind Bilder und Gestalten immer eigentlich prophetische Bilder und Gestalten. Das heißt, sie drücken etwas aus, was erst in Fülle kommt. Nämlich im Neuen Testament durch Jesus Christus. In ihm ist das alles erfüllt, was im Alten Testament durch die Propheten, durch die verschiedenen Bilder im Alten Testament eigentlich uns gezeigt wird. Und da werden Sie merken, wie der eine Geist im Alten wie Neuen Testament wirkt, wie das übereinstimmt und wie wir durch die Bilder des Alten Testamentes noch viel tiefer dieses Geheimnis der Kirche erahnen. Verstehen ist zu viel gesagt. Es ist eine übernatürliche, unbegreifliche Wirklichkeit, eine göttliche Wirklichkeit. Aber erahnen, da werden uns die Bilder des Alten Testamentes helfen, wo das, wie gesagt, im Bild vorausgeschaut wird von den Propheten. Das ist was Wunderbares. Also diese Kirche ist, kann man sagen, ein Ich. Es ist nicht eine Sache oder ein Verein oder sowas, sondern es ist ein Ich, also eine Person. Sie ist, wie die Schrift sagt, die Kirche ist die Braut Christi. Und ich bin Christ, insoweit ich Kirche bin. Ich bin Christ, soweit ich Kirche bin. Ein anderes Christsein gibt es nicht. Also Spuren des Christlichen, die finden sich überall, wie das Vatikanum sagt. Bei Sokrates schon und anderen Gestalten der Geschichte. Aber mein individuelles Leben muss hineintauchen, hinein verwandelt werden in diese Identität der Kirche. Und so werden wir zum Alter Christus, zum anderen Christus. Und das ist die Kirche, in der Christus sein Erlöserleben fortsetzt, zur Rettung der Welt von heute. Also wir werden so in diese Identität der Kirche hineinfinden. Wir werden zum Alter Christus. Liebe Freunde, versuchen Sie einmal, das, was ich jetzt so versucht habe, in Worte zu bringen, noch einmal zu betrachten. Werden Sie sich einmal bewusst, was es heißt, ich bin diese Kirche. In mir ist diese Wirklichkeit gegenwärtig. Und alles, was ich mit Christus tue, im Gehorsam zu Christus und in der Gnade, hat eine solche Wirkweise, als wäre, ja, ich sage jetzt, als hätte es Christus getan. Er hat es ja getan, er tut es ja in mir. Das ist die Wirklichkeit. Sodass nicht mehr ich bete, Christus betet in mir. Dass nicht mehr ich arbeite, Christus arbeitet in mir. Dass nicht mehr ich leide, Christus leidet in mir. Das ist die Identität der Kirche. Ja? Es ist ein Ich, eine Braut, ein Du, das dem Bräutigam gegenübersteht. Und das Bild Braut-Bräutigam ist eben die intensivste Form einer selbstlosen Liebe, wie sie zwischen Christus und Kirche und umgekehrt besteht. Ich danke Ihnen wieder fürs Dabeisein und lade Sie schon ein, dass Sie wieder dabei sind, wenn wir diesen Gedanken weiterführen.
Soweit also der Vortrag von Pater Hans Buob über den Heiligen Geist. Gleich nach der Musik noch einige Gedanken vom verstorbenen Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meißner über das Pfingstfest.
Wie kommt man denn zu diesem Heiligen Geist? An Pfingsten hört man ja in den Kirchen den großen alten christlichen Hymnus Veni Creator Spiritus, komm Heiliger Geist. Ist das so einfach? Muss man nur sagen, komm Heiliger Geist und dann kommt er?
Also wie mit dem Gebet immer. Das Gebet braucht den Raum in uns, in dem er wirken kann. Ich will Ihnen mal einen Tipp geben. Die Jahre 97, 98, 99 waren ja die drei Vorbereitungsjahre auf die Jahrtausendwende. Und da war das erste Jahr Gott Vater gewidmet, das zweite Jahr, soweit ich mich erinnern kann, dem Heiligen Geist. Und da habe ich in einer kleinen Zeitung gelesen, rot ist ja die Farbe des Heiligen Geistes. Und wenn man im Auto vor einer Kreuzung steht und es ist rot, da soll man nicht dauernd schimpfen und auf die Uhr gucken, wie lange das dauert, sondern man soll immer zu beten, komm, Heiliger Geist, bis es gelb und dann schließlich grün wird. Und das sind drei Wunderworte, die die Welt verändern, auch heute noch. Komm, Heiliger Geist. Sie müssen sich mal dann selber fragen, frühmorgens oder abends, von welchem Geist Sie sich leiten lassen.
Ja, das ist ja eine interessante Frage. Wie weiß man denn das? Ob, wenn ich vor einer Entscheidung zum Beispiel stehe, ob die Einflüsterung, die ich dann habe, was ich machen soll, ob das der Heilige Geist ist oder vielleicht der Zeitgeist oder irgendein anderer Ungeist.
Kann auch sein, der eigene Vogel. Das ist nämlich besonders schwierig. Wer mehr redet als hört, kommt in die große Gefahr, den eigenen Vogel für den Heiligen Geist zu halten. Und das ist auch in der Kirche eine reale Gefahr. Nur, sehen Sie mal, Jesus ist gleichsam der Dolmetscher des Heiligen Geistes. Bei einer Entscheidung, da muss man sich immer fragen, was würde der Herr jetzt machen? Und das gibt Ihnen einen guten Hinweis. Oder ich habe sehr gut gekannt, neben dem Pater Werenfried, die Mutter Teresa von Kalkutta, die waren ja so etwas auf der gleichen Schiene, die eine als Frau, der andere als Mann. Und die Mutter Teresa von Kalkutta hat immer gesagt, ihr Weltleute und ein Bischof und wir sind ja Weltpriester, bei euch fällt immer auseinander profan und sakral, also weltlich und geistlich. Das muss eine Einheit sein. Und das frage ich Sie, so ähnlich wie Sie mich fragen. Ja, Mutter Teresa, wie macht man denn das? Wie geht denn das? Das ist ganz einfach. Und das praktiziere ich jetzt schon seit 10 Jahren. Ich habe früh auf meinem Betschirm in der Kapelle das Brevier und der Terminkalender. Das heißt, ich bete früh meine Arbeit und jetzt arbeite ich nur mein Gebet. Ich bin Ihnen hier allen schon begegnet heute Morgen im Gebet und jetzt arbeite ich mein Gebet. Und dann kommt man so, ohne große, dass man vom Erdboden abhebt, aber man kommt in die Sphäre des Heiligen Geistes und man kriegt dann schon mit, was vom Heiligen Geist und vom Unheiligen Geist ist. Und Sie müssen sich dann immer, am Abend ist es sehr wichtig, dass ein Christ eine ehrliche Gewissenserforschung hält, und zwar auf den Punkt hin, ob heute in meinem Tagewerk Christus die Priorität behalten hat oder ob ich primär geworden bin. Und dann ist Christus nur noch sekundär. Und das ist ein Skandal. Entweder ist Christus primär oder gar nicht. Und das ist eine Gefahr, dass auch ein Christ sich selbst den Primat, die Priorität zuerlegt und dann kann Christus nur noch sekundär sein. Dann kommt er nicht zum Zug mit seinem Geist. Nicht? Der heilige Philipp Neri spricht in seinem Gebet, Herr, misstraue dem Philipp. Wir müssen uns auch ein bisschen misstrauen bei unserer Selbsteinschätzung.
Also jeder kann den Heiligen Geist bekommen, diese gewaltige Kraft. Und die katholische Kirche sagt ja, den bekommt man schon in der Taufe und dann noch einmal in der Firmung. Aber ist es eben keine Zauberkraft, entnehme ich Ihren Worten, die von selber wirkt sozusagen, wie irgendeine Zauberei, sondern man muss mittun und den entsprechenden Raum einräumen, damit einem diese Kraft dann zugutekommt. Und jetzt wollen wir uns das mal ein bisschen näher anschauen, was das denn für Kräfte sind, die man da zu erwarten hat. Und jeder unserer Zuhörer, der in der Osternacht zum Beispiel war und da diese Erwachsenentaufen, die es ja immer mehr gibt, miterlebt hat, und die werden ja dann auch gleich gefirmt, der hat ja gehört, wie der Bischof dann bittet darum, dass diese Firmlinge die 7 Gaben des Heiligen Geistes bekommen. Und was ist denn das eigentlich? Wir werden es gleich noch im Einzelnen uns anschauen, aber im Ganzen einmal diese Gaben des Heiligen Geistes, worin unterscheiden die sich von den Begabungen, die ja jeder Mensch natürlicherweise schon mitbekommt?
Nochmal eine kleine Vorbemerkung. Die Geistsakramente, Taufe und Firmung, werden nur ein einziges Mal gespendet. Die Eucharistie wird immer wieder beichten, hoffentlich auch häufig. Das ist immer wieder möglich. Das heißt, die Gabe Gottes, den Heiligen Geist, der reicht fürs ganze Leben. Da brauche ich gar keinen Nachschub. Sehen Sie mal, wenn Sie eine Begabung als Zeichen oder Maler mitbringen, wenn Sie die nicht ausüben, trocknet die ein und schläft die ein. Und wenn Sie das Geschenk des Heiligen Geistes nicht benutzen, der trocknet sein, das schläft ein. Und darum liegt das Geheimnis daran, Sie müssen mit dem Heiligen Geist arbeiten. Und sehen Sie mal, der Geist Gottes wird uns gegeben, damit wir den Herausforderungen der Welt als Christen entsprechen können. Und zwar nicht nur gequält mit Ach und Krach, sondern ein wenig mit Glanz und Gloria. Oder merken Sie schon, wie der Heilige Geist dann auch durch Sie spricht, dass man dann hinterher sagt, mein Gott, wie ist denn das heute möglich gewesen? Oder Sie gucken in Ihre leeren Hände und müssen feststellen, dass andere Leute sich bedankt haben, dass sie ihnen was vermittelt haben, nicht? Und die Gaben des Heiligen Geistes sind gleichsam typische Auswirkungen dieser übernatürlich geschenkten Gabe Gottes. Wie der Bischof bei der Firmspendung sagt, empfange die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Das sind nicht alle Gaben, die damit, aber es sind die hauptsächlichen, die auch in der Kirche immer wieder und in der Bibel genannt werden.
Dann schauen wir uns die mal näher an. Da sind zunächst mal die Gaben der Weisheit und des Verstandes. Hat es etwas mit dem Intelligenzquotienten zu tun?
Die Gabe des Verstandes, das ist so mehr, ich will es mal andersherum sagen. Im Dritten Reich gab es einige katholische Theologieprofessoren, die sind dem Adolf Hitler und seinem Anhang zum Opfer gefallen. Meine Großmutter, ohne Hochschulstudium und ohne Abitur nicht, die hatte die katholische Nase, die roch, was da in der Luft liegt. Der Apostel Paulus sagt ja an einer Stelle, wir haben nicht nur zu kämpfen gegen Fleisch und Blut, sondern auch gegen die Beherrscher des Luftreiches. Ich habe das nie kapiert, was sind denn die Beherrscher des Luftreiches? Das sind die, die die Meinung machen, die das in ihren Küchen bräuen, was dann die öffentliche Meinung prägt und gegen die wir uns gar nicht zur Wehr setzen, die wir mit einatmen müssen. Und darum ist es wichtig, dass wir diesen katholischen Riech haben, dass man sagt, das kommt daher, das kommt daher, damit man den gesellschaftlichen Rattenfänger nicht zum Opfer fällt. Darum, die Gabe des Verstandes, der katholische Riecher, das wittert man, wo das Gift liegt oder wo das Leben ist.
Also eine Gabe, von der jeder profitieren kann, egal ob er ein ganz einfacher Mensch ist oder ein Professor.
Das hat nichts zu tun, der Heilige Geist, mit Intelligenz. Aber ich will noch, Sie haben noch die Weisheit genannt. Weisheit und Verstand ist nicht identisch. Das heißt ja, im Lateinischen Sapientia, und da steckt das schöne Wort sappern. Wie ein Kind, wenn es Kind ist, dann sappert es, da fällt doch was runter. Das heißt, die Gabe der Weisheit schenkt den Geschmack an Gott. Die Gabe der Weisheit macht den Appetit auf Gott. Die Gabe der Weisheit lässt sich Gott schmecken, sappern. Und dieser Gott schmeckt immer noch mehr. Da wird man nie satt davon. Und darum hilft die Gabe der Weisheit, alle Geschmacklosigkeit, alle Appetitlosigkeit auf Gott zu vermeiden. Und ich habe immer Hunger auf Gott. Das sind wirklich fundamentale Gaben des Heiligen Geistes, von denen man gar nicht genug haben kann.
Soweit also unsere Pfingstsendung bei Weltkirche aktuell. Der Palutinerpater Hans Buob und der verstorbene Kardinal Joachim Meissner brachten einige Impulse zum Hochfest der Christenheit. Mehr zum Thema erfahren Sie in einem gleichnamigen Glaubenskompass, einer Faltblattreihe von Kirche in Not, die Sie im Internet bestellen können unter www.kircheinnot.de. Ihnen allen wünsche ich noch einen gesegneten Sonntag, ein gesegnetes Pfingstfest. Machen Sie es gut. Bis nächste Woche, sagt Ihr Volker Niggewöhner.